Ich lese uns Gottes Wort und das könnte dein Lebensmotto sein. Und ich habe mir gedacht, ich will eigentlich, dass das das Motto von meinem Leben ist. Der Satz stammt nicht von mir, sonst wäre er nicht wert, hier gelesen zu werden. Das geht nicht um Menschenworte hier, sondern um Gottes Wort. Gottes Worte finden wir nicht im Internet, sondern in der Bibel. Die Bibel finden wir schon im Internet. Aber wir sollten ehrlich ganz viel in der Bibel lesen, an welcher Quelle auch immer. Die Bibel ist Gottes Wort und bringt dich auf Kurs. Paulus hat an die Christen in Philippi Folgendes geschrieben, im 3. Kapitel, Vers 9 und 10. Das müssten wir jetzt sehen. Was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Und ihm allein geht es mir. Ich will ihn immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Staune immer, wie Paulus solche Dinge kurz und bündig so zusammenfassen konnte und dass solche Sachen nach 2000 Jahren einfach noch zünden und Leben in Gang setzen können. Ganz enorm. Gottes Wort. Ich finde mal schwierig, Ostern ist so schnell vorbei. Man nimmt so mit Karfreitag Anlauf. Karfreitag ist so ein komischer Tag. Da denkt man darüber nach, dass Jesus gestorben ist, dass er gelitten hat für die Sünde der Welt. Leiden ist nicht so unser Thema. Sünde ist auch was Unangenehmes und Sterben auch nicht so richtig gut. Und Ostern ist dann schon wieder mehr unser Thema. Dann wird gejubelt und gejauchzt und Auferstehung und alles wunderbar. Die Hälfte der Gemeinde ist im Urlaub. Und Ostern ist vorbei. Und dann sind die Ferien vorbei, die Schüler gehen zur Schule, die Lehrer gehen zur Schule, die Eltern sind froh, dass die Kinder wieder in der Schule sind, die Kinder nicht. Und der Alltag ist wieder da und es ist so, als wäre nichts gewesen. Ostereier sind aufgegessen, Kilo haben man zugenommen und man sagt sich, meine Herren, ein paar weniger Ostereier hätten es sein können. Stimmt, aber Ostern ist doch nicht einfach vorbei. Ist doch nicht vorbei, sondern wir leben davon, dass Ostern einfach wirksam ist. Wir leben davon, dass der Auferstandene in uns lebt. Und wir leben davon, dass der Auferstandene in unserer Mitte hier ist. Sonst wäre das einfach nur ein nettes Beisammensein mit Liedern, die dir hoffentlich gefallen, mit so ein paar Worten, die dich trösten und mit so ein paar netten Menschen, die, mit denen du anschließend Kaffee trinken kannst. Aber das könntest du im Radsportverein auch, im Kegelverein hörst du auch nette Worte, findest du auch nette Menschen, im Fitnesscenter findest du auch nette Menschen, da tust du auch was Gutes für deinen Körper. Aber Gemeinde, Gottesdienst ist was anderes, weil hier der Auferstandene ist, weil hier derjenige ist, der dem Tod die Macht genommen hat und der Leben schenkt und der Glauben schenkt und der dir heute Morgen begegnen will, der Auferstandene, und der dir Glauben schenken will, dass du mit Glauben hier rausgehst und mit Hoffnung hier rausgehst und mit Zuversicht hier rausgehst. Ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt, in einem schönen Evangelisationsgottesdienst mit einem gelben Polunder. War in den 70er Jahren, da trug man gelb oder orange und auf jeden Fall Polunder. Wenn ich mich so sehe, ist das schon peinlich, wie man da so rumlief in den 70er Jahren. Aber mir war diese Entscheidung, vor ein paar hundert Leuten nach vorne zu gehen mit einem knallgelben Pullover, überhaupt, ja, ich weiß, habe ich gerade nicht dran gedacht, wollte ich gar nicht werten, aber so 70er Jahre, ja, überhaupt nicht peinlich, weil das hat mich einfach nach vorne gezogen. Ich musste diesem Jesus, der in der Mitte war, einfach mein Leben geben. Und ich wusste, das kann ich nicht einfach auf meinem Stuhl machen. Ich wusste, das muss in die Öffentlichkeit. Und das muss von dir heute Morgen auch in die Öffentlichkeit. Irgendwas von dir muss in die Öffentlichkeit. Auch die Entscheidung für Jesus könnte heute Morgen in die Öffentlichkeit kommen. Mit 14. Was weiß man schon mit 14? Ich dachte, ich wüsste mit 14 eine ganze Menge. Bin jetzt ein bisschen älter. Gibt nichts zu lachen. 56, weiß auch noch nicht alles. Aber immerhin die Entscheidung, als 14-Jähriger so pubertärender, durcheinander seiner Jugendlicher, hat getragen, hat die letzten Jahrzehnte durchgetragen. Und du brauchst diese Entscheidung für Jesus. Und die trägt dich durch die nächsten Jahre und die nächsten Jahrzehnte. Weißt nicht, wann du dich für Jesus entschieden hast. Vielleicht tust du es heute Morgen. Vielleicht ist das 3 Jahre her oder 10 Jahre her oder 30 oder 40. Wie geht's dir damit? Ich war nicht immer oben auf. Ich hatte Zeiten, da war ich total fröhlich. Da hat der Geist Gottes enorm irgendwie in mir gewirkt und ich wusste, Gott ist so nahe und er ist so in mir. Und ich hatte Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, Junge, du musst alleine kämpfen und du musst da durch. Und ich habe irgendwie die Gegenwart Gottes, die war zwar da und der Heilige Geist war auch da, aber ich habe irgendwie gedacht, ich muss selber kämpfen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich dachte, ich muss lange alleine kämpfen. Und ich vermute mal, das passiert dir auch. Wo du denkst, das ist so klasse, dieses Leben mit Jesus. Und das läuft. Und dann kommst du in Situationen, die fordern dich, die überfordern dich. Und dann kommst du dahin, dass du denkst, okay, jetzt die Ärmel hochkrempeln. Und du merkst irgendwie, reicht nicht mit Ärmel hochkrempeln. Und irgendwie, eigenartigerweise, bist du so im Drehen und so im Rotieren und so im nach vorne Drücken, dass du völlig vergisst, meine Güte, der Auferstandene ist doch in dir und er ist doch an deiner Seite. Und so leben wir manchmal, als wären wir ganz allein. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin hier, dem das so geht. Wir sind herausgefordert, uns diesem Auferstandenen zu stellen. Wir sind herausgefordert, die Auferstehung zu glauben. Wir sind herausgefordert, zu glauben, dass er wirklich den Tod besiegt hat. Wir sind herausgefordert, zu glauben, dass der Auferstandene in uns mächtiger ist als das, was uns Angst macht und fordert und überfordert. Und manchmal machen uns Menschen Angst. Die fordern und fordern und fordern. Und du denkst, meine Güte, ich weiß aber nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Und Jesus ist auferstanden und lebt. Und er regiert. Ein Ja zur Auferstehung. Und das ist ein total kühnes Ja zur Auferstehung. Ein kühnes Ja. Und das ist ein Schritt des Glaubens. Das ist dein Glauben. Du magst dich sonst auf deine Frau verlassen. Du kannst dich nicht auf den Glauben deiner Frau verlassen. Das ist der kühne Schritt deines Glaubens. Dein Glaube ist heute Morgen gefragt. Dein Glaube. Wenn du sagst, oh, mein Glaube ist aber so klein und so wackelig und ich habe so wenig Glauben, das ist doch kein Argument. Jesus ist doch größer und er ist auferstanden und er lebt. Und Jesus möchte heute Morgen dieses kühne Ja, dein kühnes Ja deines Glaubens dazu, dass Jesus auferstanden ist. Das ist eine Kompromisse-Antwort auf den auferstandenen Jesus, der neben mir ist, der vor mir ist, der hinter mir ist und der in mir lebt. Wisst ihr was? Ich habe einen neben mir stehen. Witzig, ne? Du auch? Wenn du morgen zur Schule gehst und sagst, ich habe einen neben mir stehen. Solltest du zu deinem Psychologen gehen, sagst du, wissen Sie was? Ich habe einen neben mir stehen, den brauchen Sie auch. Ja, sagt er, klasse, glaube ich auch. Ja, ich glaube das auch. Verstehst du das? Du hast einen neben dir stehen. Das klingt so absurd. Das klingt krank. Das ist aber die beste Nachricht, die du hören kannst. Du hast einen neben dir stehen und einen in dir. Und das ist der Auferstandene. Und der hat den Tod besiegt. Und der lebt. Weißt du, wie lange? In Ewigkeit. Und den wirst du einmal sehen, wie er wirklich ist. Und dann steht Jesus da und sagt, Gabi, klasse, dass du da bist. Ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wie du auch hörst, heißt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dass du nicht aufgibst. Und dass du nicht auf halber Stelle sagst, Mir ist die Puste ausgegangen. Jesus lebt. Dieses Ja ist ein Ruf des Vertrauens, deines Vertrauens heute Morgen, deines Vertrauens. Dieser blöde Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist, vergiss es. Vergiss es. Wag es zu vertrauen. Wag es, Jesus zu vertrauen. Das ist viel besser, Jesus zu vertrauen als deiner Sparkasse. Vertrau Jesus. Vertrau Jesus. Du musst ihn nicht kontrollieren. Er will auch überhaupt nicht kontrolliert werden. Er will auch dich nicht kontrollieren. Er will dein Vertrauen. Und er wirbt heute Morgen um dein Vertrauen. Vertrauen. Jesus schenkt dir Sicherheit. Sicherheit angesichts des Todes, angesichts von Chaos in dieser Welt. Ich weiß nicht, wo Trump noch lang trampelt. Trump hat getwittert, dass er total zufrieden ist mit seinen 100 Tagen. Wunderbar. Viel wichtiger ist, was Jesus dir sagt. Und Jesus sagt dir heute Morgen nichts von Zufriedenheit. Du musst nichts leisten. Sondern Jesus sagt dir heute Morgen, vertrau mir. Lass dich fallen in meine Hände. Ich bin auferstanden und ich lebe. Ich habe den Tod besiegt. Ich habe den Tod in dir besiegt. Und ich habe den Tod besiegt, der dir irgendwann mal winken wird und der dir vielleicht schon Angst macht. Ich habe ihn besiegt. Und du kannst diesem Tod, auch deinem Tod und ich auch meinem, hoffentlich gelassen entgegensehen, weil der Tod kann nicht mehr töten. Er kann nicht mehr töten. Das Leben, das Jesus dir gibt, ist ewig. Kannst deinem Arzt sagen, ich hätte gerne noch 3 neue Pillen, aber ihre Pillen, die können mir helfen. Aber wissen Sie was, ich habe ewiges Leben und ich habe einen neben mir stehen, den auferstandenen Herrn. Diese Auferstehung Jesu ist ein historisches Ereignis, vergiss es nicht. Die ist wirklich passiert, aber das ist mehr als vor 2000 Jahren passiert. 2000 Jahre ist doch so lange her, du meine Güte. Du kannst dich nicht erinnern, was vor 5 Tagen war. Das, was vor 2000 Jahren geschehen ist in Jerusalem, dass dieses Grab leer ist, das ist mehr als ein vergangenes historisches Ereignis. Das hat Bedeutung heute, jetzt, in diesem Augenblick. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir einfach ein eingetragener Verein. Sind wir aber nicht. Wir sind Gemeinde Jesu. Wir sind Kirche. Und nur darum, weil Jesus der auferstandene Herr in unserer Mitte ist. Welche Bedeutung hat denn der Satz von Jesus? Und den hat Jesus als Auferstandener gesprochen. Matthäus 28, Vers 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis an das Ende dieser Welt, wenn Jesus tot wäre. Ein Toter kann nicht an deiner Seite sein. Du kannst ein Erinnerungsstück von deiner toten Mutter mit dir herumschleppen, bis du selber tot bist. Aber du wirst dich einfach nur erinnern. Und irgendwann wirst du merken, du kannst dich dummerweise nicht mehr an die Stimme erinnern. Und deine Erinnerung an deine Mutter ist irgendwann verzerrt. Und sie ist entweder viel besser gewesen oder viel schlechter gewesen. Aber irgendwie verschwimmt die Erinnerung. Aber Jesus will nicht, dass du dich an Jesus erinnerst, sondern Jesus sagt dir, du, was auch immer ist, sei dir hundertprozentig sicher. Ich sag's dir als der auferstandene Herr, ich bin bei dir. Jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Sag mal deinem Nachbarn, Jesus ist bei dir. Ich meine das ernst. Das ist kein Spielchen, sondern wir brauchen mal eine gute Nachricht. Ja, Jesus ist wirklich bei dir, nicht die Erinnerung an. Geh mal in Mörs ins Geschäft oder was weiß ich, wo du wohnst, da steht überall Buddhas rum. Der ist sowas von tot, sowas von tot. Aber Jesus lebt. Wollen wir mal sagen, Jesus lebt? Jesus lebt. Wir sagen es mal so, dass die Scheiben klirren, okay? Jesus lebt. Geht's nochmal? Jesus lebt. Ja. Und wir können damit rechnen, dass Jesus in unserem Leben wirklich gegenwärtig ist und einfach mächtiger ist als alles andere. Warum? Weil er lebt. Weil er lebt. Und diese Gewissheit, die trägt uns durch. Und es gibt ganz viele Zeichen seiner Gegenwart. Ganz viele Zeichen seiner Gegenwart. Und das sind nicht unbedingt die dicken, fetten Wunder, dass so ein Bein länger wird und Haare zu Berge stehen. Und was weiß ich? Denn das passiert eher selten. Du kriegst einen Anruf eines lieben Menschen und du hast dich herumgequält und sagst, Jesus, ich brauche unbedingt eine Antwort. Irgendwie muss ich was hören von dir. Und du durchsuchst deine ganze Bibel von vorne bis hinten, den ganzen Vormittag schon, und irgendwie war das sowas von langweilig. Weil du irgendwie nichts gehört hast. Und dann kommt ein Anruf und du gehst tatsächlich ans Telefon. Und diese Frau, die am Telefon ist, die sagt dir einen Satz. Die hatte null Ahnung, was dich beschäftigt hat. Und dieser Satz zündet. Hat das schon mal einer erlebt? Wer? Ja, so ein paar Leute. Wie kommt das? Das ist doch kein Zufall. Das bedeutet einfach, dass der Auferstandene wirklich bei dir ist und dass er genau weiß, wie du zu erreichen bist. Er weiß genau, du bist nicht so der krasse Bibelleser, aber er weiß genau, du bist so ein kräftiger Telefonist. Jesus weiß, wie er zu dir durchdringt. Und wenn du so ein Mensch bist, der gerne telefoniert, weiß er genau, weißt du, mit so einer Stimme am Telefon kriegt er dich. Und sitzt und passt. Oder stell dir Folgendes vor. Du bist im Hauskreis. Endlich bist du wieder im Hauskreis. Oder du sagst, naja, okay, ich überwinde mich mal und geh mal zu Leuten. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich sitze viel lieber zu Hause vorm Fernseher. Bist zum ersten Mal bei Chris und Michaela im Hauskreis. Und Michaela sagt ein Wort, einfach so. Und so ein Halbsatz sitzt. Und du denkst, da gehe ich jetzt jedes Mal hin. Hat dich so angesprochen, sowas von berührt. Und du denkst, woher weiß das Michaela? Wer hat Michaela gesagt, was gerade in meinem Leben klemmt? Keiner. Jesus muss mal nichts flüstern. Du, er ist auferstanden und er ist in dir. Und wenn er nicht in dir ist, weil du ihn gar nicht kennst, er kennt dich. Und er weiß, was dich beschäftigt. Und er weiß genau, wie er zu dir reden kann, so dass du es verstehst. Oder in der Predigt. So ein Satz, irgendwie zack, und du denkst, das ist ja ein Ding. Wer hat ihm das gesagt? Nach der Predigt kommen schon mal Leute zu mir und sagen, warum hast denn du mich immer so angeguckt? Ja, und dann hast du gesagt, warum hast du diesen Satz gesagt? Ich sage, ich weiß auch nicht so genau. Warum weißt du eigentlich nicht, was du sagst? Jesus weiß genau, wie er dich kriegt. Weiß genau, wie er dich erreichen kann. Weiß genau, wie so ein Wort dich treffen kann. So unvermittelt. Manchmal auch echt unerwartet. Steht so eine Frau vor dir, klingelt an deiner Tür, gibt dir einen Briefumschlag, sagt, ich weiß auch nicht so genau. Du machst auf. Ein paar mehr Euro drin. Und du hattest solche Sorgen, ja, vorhin, Annette hat mit Sorgen gestartet, solche Sorgen. Hast gesagt, es ist der 26. April, ich habe keine Ahnung mehr, ich müsste eigentlich mal einkaufen, aber ich habe keine Ahnung, reicht gerade noch für Nudeln und Ketchup. Und dann klingelt es an der Tür. Und dann kannst du mehr als Nudeln und Ketchup einkaufen. Hat das schon mal einer erlebt? Ich habe das auch schon erlebt. Eigenartig. Da kann Gott mit Leuten reden, die hier sitzen, Portemonnaies öffnen, Briefumschläge, zack, Geld rein, Briefumschlag weg, ab in den Briefkasten, mit der Post, ohne Post, klingelt, und anonym jemand in die Hand stecken und sagen, gib mal weiter. Da passieren Dinge. Und du hast keinem was gesagt. Du hast nicht angehängt, so ein schwarzes Brett brauche 200 Euro. Braucht irgendjemand 200 Euro? Also jetzt wisst ihr es. Jeder kann 200 Euro gebrauchen. Aber manch einer mehr. Und Gott kann Leute bewegen. Auch Leute, die eigentlich gar nicht so groß viel Geld haben, müssen nicht nur die Leute sein mit Geld. Ja, wie kommt das? Meine Güte, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Und weil er dich kennt. Das sind die Zeichen des Auferstandenen. Suche nicht danach, nach den riesigen Dingen, sondern mach die Augen in deinem Alltag. Und du wirst sie sehen. Du wirst sie sehen. Du wirst sie sehen. Mach die Augen auf, weil der Auferstandene, der klebt dir an den Fersen. Du wirst den nicht los. Warum nicht? Weil er dich nicht loswerden will. Er möchte unbedingt, dass du mit ihm lebst. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Johannes Kapitel 20. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihm. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Es geht um Erfahrung. Wirklich um Erfahrung. Nicht nur um Hirn. Ich bin sehr dafür, dass man seinen Verstand einsetzt. Aber es geht um Erfahrungen. Diesen auferstandenen Herrn kannst du erfahren. Nämlich, es geht um die Erfahrung von Hoffnung. Hoffnung ist nicht, naja, hoffentlich. Hoffentlich, so unbestimmt. Sondern die Hoffnung, die Jesus schenkt, ist ein breites Grinsen angesichts des Todes, angesichts einer schwierigen Situation, ein breites Grinsen. Und dieses breite Grinsen sagt, Jesus ist mit mir. Verstehst du? Das ist Hoffnung. Warum hast du Hoffnung? Weil Jesus lebt. Es geht um die Erfahrung von Frieden. Von Frieden mitten im Chaos. Und Frieden ist Wohlbefinden. So die Leute ab 50 unter uns, die kennen dieses Lied. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl. Und dann, ja, früher wurde das so in den Gemeinden, so viele Stimmen und noch die Posaunen haben da reingehauen. Mir ist wohl in dem Herrn. Genau das ist das. Nicht nur, wenn du einen Haufen Pommes in deinem Bauch hast, sondern Wohlsein einfach mit Jesus wohl. Mit Jesus wohl sein, weil du weißt, ich kann hingehen, wo ich will. Jesus ist einfach mit mir. Verstehst du? Jesus ist mit dir, weil er lebt. Und dann kommt Frieden und denkst, was ist eigentlich mit mir los? Eigentlich bin ich so ein aufgescheuchtes Hühnchen. Und eigentlich bin ich so ein Wegrenner. Und du erlebst, meine Güte, du stehst. Warum? Weil Jesus macht dein Kreuz einfach gerade. Der auferstandene Herr lebt in dir. Es geht um die Erfahrung von Freiheit von Bindungen. Manch einer hat die Bindung an seine uralte Mutter, die schon seit 50 Jahren tot ist. Höre ich in Gesprächen, ja, meine Mutter hat immer gesagt, ja, meine Güte, die ist doch tot. Und mein Vater, heute Morgen fiel mir so ein Satz von meinem Vater ein, der ist auch schon seit 16 Jahren tot. Und er hat diesen Satz vor 16 Jahren gesagt und er hat mich damals wirklich schwer getroffen und heute Morgen wieder eingeholt. Manchmal ist das echt so ein Ding. Da holen einen Sätze ein von Menschen, die sind schon lange tot. Die haben sich so eingefressen. Solche Lügen können sich so einfressen. Sätze, die dich verletzt haben, können sich so einfressen und dein Leben tatsächlich ruinieren. Was machst du damit? Was machst du? Du gehst mit diesem Satz zu Jesus, dem Auferstandenen, und sagst, Jesus, ich möchte, dass deine Auferstehung mich prägt und nicht so ein blöder Satz. Verstehst du? Bring heute Morgen diesen blöden Satz. Jesus. Und ersetze ihn mit einem richtig guten Satz. Jesus sagt dir, ich liebe dich. Und ich bin total zufrieden mit dir. Die meisten von uns wurden von ihren Eltern auf Leistung geeicht. Ich schon. Und mein Vater war sowas von unzufrieden mit mir. Warum? Ganz simpel, weil ich den falschen Beruf habe. Warum falsch? Weil zu wenig Geld. So einfach sind manche Leute gestrickt. Und ich kriegte das zu spüren. Es geht um die Erfahrung, des Heiligen Geistes in deinem Leben. Denn mit der Freiheit kommt der Heilige Geist in dein Leben und prägt dich. Prägt dich. Nicht Vergewaltigung, nicht so ein blöder Satz von deinem Vater, ein dummer Satz von deiner Mutter, was Blödes von deiner Schwester, sondern Jesus, der Auferstandene. Es geht um Erfahrung des auferstandenen Herrn in deinem Leben. Welche Konsequenzen hat denn das, dass Jesus auferstanden ist? Ganz viele praktisch, ich sage euch so ein paar. Ich muss nicht mehr auf meine eigenen Kraftreserven mich verlassen. So viele Leute sagen, ich bin kaputt. Ich kann nicht mehr. Ich bin ausgepowert. Ich bin am Ende. Und jetzt kommt der Auferstandene und sagt, weißt du was? Ich komme in dein Leben. Und ich gebe dir Kraft und ich gebe dir Hoffnung. Das geht gar nicht um deine Kraft. Es geht um den Auferstandenen in dir. Es geht nicht darum, dass du die letzten Reserven zusammenhaust, dass du noch abends den Hauskreis leiten kannst. Es geht nicht, dass du die letzten Reserven zusammenziehst, dass du Hauskreisleiter und Ältester sein kannst und dann fragt dich einer noch, ob du noch die Kollekte sammeln kannst und sagst, das ist mir zu viel. Es geht nicht darum, dass du dir die letzten Kraftreserven zusammenkratzt, um irgendwie glauben zu können. Es geht um das Leben des Auferstandenen in dir. Das ist was anderes. Ich muss also auch nicht mehr so tun, als könnte ich alles bewältigen. Weißt du, so ein Pastor kann alles. Wenn du mich anrufst, ich weiß immer das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ich habe immer Trost, habe immer gute Laune, bin immer oben auf. Ich glaube immer, habe nie Zweifel, habe immer gute Laune, habe immer Geduld, frag Annette. Ich weiß gar nicht, warum ihr jetzt lacht. Weil das einfach nicht geht. Dass sie jetzt geht, hat aber nichts mit meinen Worten zu tun. Bringt Maren zur Arbeit. Du musst hier nicht so tun, als würdest du alles können. Du musst hier nicht so tun, als könntest du alles bewältigen. Das kannst du nicht und das erwartet niemand und das erwartet Jesus auch nicht. Aber er erweitert deine Grenzen. Wenn deine Grenzen mit 30 noch genauso weit sind wie mit 20, dann stimmt was nicht. Und wenn du mit 30 deinen Jesus kanntest und mit 50 noch nicht weiter bist, dann stimmt auch was nicht. Jesus möchte deine Grenzen erweitern. Ich muss nicht mehr so tun, als könnte ich gar nichts. Gibt es so Menschen, die können einfach nichts. Da kannst du hinkommen, die sind immer überfordert. Es gibt auch genau das andere Gegenteil. Es gibt Leute, die immer sagen, immer ja und hauen sich noch eins oben rauf. Du musst nicht mehr sagen, dass du gar nichts kannst, weil das ehrlich gelogen ist. Das ist eine Lüge des Teufels in deinem Leben. Du kannst eine Menge bewegen mit dem Auferstandenen in dir. Ich werde eine Menge schaffen mit dem Auferstandenen. Das ist viel besser. Du stehst morgens auf. Stell dir vor, morgen ist sowieso Feiertag, vergiss nicht. Am Dienstag stehst du auf und bist dir bewusst, der Auferstandene ist mit dir und gehst sowas mit Bewusstsein zur Arbeit, zur Schule, sowas von Bewusstsein, dass der Auferstandene in dir ist und lässt diesen blöden Satz, hoffentlich treffe ich den nicht und hoffentlich spricht mich der Chef nicht an, und dieses Drücken lässt du bleiben, weil der Auferstandene in dir ist. Und ich werde über meinen Schatten springen. Das musst du heute Nachmittag einfach mal versuchen. Versuch mal mit deinen Kindern über deinen Schatten zu springen. Wird dich mächtig in Bewegung bringen. Manche Leute werden von ihrem Schatten pausenlos eingeholt. Und mit Jesus kannst du über den Schatten, über deinen Schatten springen. Du musst nicht der bleiben, der du immer warst. Und wenn dir irgendeiner sagt, du bist so wie dein Vater, sagst du, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Jesus ist der auferstandene Herr in meinem Leben. Und ich bin nicht einfach das, was Gene und Geschichte aus mir gemacht haben, sondern der auferstandene Herr ist in mir und prägt mich. Stimmt das? Stimmt. Wobei es aber klasse Väter gibt. Meiner war auch nicht nur eigenartig. Ich werde mich weigern. Hat es die Gemeindeleitung gehört? Ich werde mich weigern. Man muss sich auch manchmal weigern. Ich werde mich weigern. Jetzt guckt er mich alle an. Wo will der sich jetzt sagen? Ich werde mich weigern. Hans-Jürgen guckt auch schon so kritisch. Ich werde mich weigern, vor zu großen Herausforderungen davonzurennen. Das tue ich schon mal gerne, aber du vielleicht auch. Ich werde mich einfach weigern. Nicht flüchten. Könntest du auch. Christen sind nicht auf der Flucht vor Herausforderungen. Ich werde meine Grenzen nicht akzeptieren. Ich werde sie weiten, verstehst du? Und du auch. Weiten. Ich werde mich weigern, mich selbst zu bedauern. Schöner Satz vielleicht auch für dich. Das geht so gut, wenn man so einen Tiefpunkt hat. Und dann ruft einen einer an und sagt, ach ja, stimmt, du hast es auch so schwer. Ja, stimmt, ich habe es so schwer. Und dann sagt man noch so ein bisschen in sich zusammen, es ist wirklich schwierig. Und dann sucht man noch so einen, der einen noch so ein bisschen trösten kann. Ja, ich habe so ein Wort vom Herrn, dein Leben ist wirklich schwer. Ja. Ich werde mich weigern, mich selbst zu bedauern. Weißt du was? Gerade stehen, aufstehen, die Füße merken, wissen, dass der Auferstandene in dir ist. Das ist das, was dir hilft. Guck doch mal morgen früh in den Spiegel und lach dich mal an. Wer weiß? Ja, er lacht sich sowieso immer an. Ich weiß gar nicht. Lach dich mal morgens an oder abends. Ja. Mach dich auf den Weg mit dem Auferstandenen. Das zentrale Wunder im Neuen Testament ist nicht die Speisung der 5000 und dass Leute gesund wurden und Tote auferweckt wurden. Der Lazarus ist auch wieder gestorben. Und die 5000 Leute, die so ein Wunder gesehen haben, die wurden wieder hungrig und haben das Wunder wieder vergessen. So sind wir. Und haben irgendwann gesagt, Gott tut ja nichts. So sind wir auch. Das zentrale Wunder des Evangeliums ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und uns an den Fersen klebt. Und dass das auch noch gut ist. Das ist das zentrale Wunder des Evangeliums, dass er sich dir als Wegbegleiter anbietet. Als Wegbegleiter anbietet, der auferstandene Herr. Vielleicht können wir ja mit Paulus sprechen und ich will das so gerne. Lass uns mal aufstehen, überlegst dir. Philipper 3, Vers 9 und Vers 10, ob das dein Satz ist. Und ich habe mir heute Morgen überlegt, ich möchte gerne, dass das mein Lebensmotto ist. Überleg mal, ob das dein Lebensmotto sein könnte. Und wenn das dein Lebensmotto sein könnte, dann sprich doch diesen Satz mit mir, einfach mit so viel Glauben, wie Jesus in dir hineinschenkt. Was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und die Gemeinde sagt, Amen. So ist es. Dieser Satz steht in Philipper 3, Vers 9 und Vers 10, auch in deiner Bibel. Pack's dir auf dein Laptop, pack's dir auf deinen Spiegel, ins Auto, irgendwohin, wo du es immer siehst, damit du siehst, wofür du lebst. Denn dieses Leben fragt dich pausenlos, wofür lebst du? Genau dafür. Ich möchte mit uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Vielen Dank, Herr, dass du unser Leben in allen Bereichen unseres Lebens erneuerst und auf die Beine stellst und Hoffnung schenkst und neu machst, Hoffnung schenkst und einen geraden Rücken schenkst, dass wir Menschen in die Augen schauen können, gesunde Persönlichkeiten werden, weil du, der Auferstandene, den Tod besiegt hast und in deinen Kindern lebt. Und Jesus fragt dich heute Morgen, ob er in dir lebt. Vielleicht ist Jesus so eine Erinnerung in dir, so aus Kindheitstagen. Vielleicht aber auch fremd. Und Jesus fragt dich, darf ich in dir leben? Darf ich in dir die Kraft meiner Auferstehung ausströmen? Und er möchte gerne dein Ja hören. Sag ihm ein klares Ja an deiner Stelle. Gib uns nochmal so 30 Sekunden Ruhe, wo du Jesus nochmal bewusst in dein Leben einladen kannst. Amen.